Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo, hallo, wer kommt denn da die Tür herein?
Hallo, ich bin's. So haben wir unsere Seriosität dieses Podcasts auch wirklich einmal zum Fenster rausgeworfen.
Ja,
oder zur Tür im wahrsten Sinne des Wortes.
Seriosität.
Ja, das ist ein Podcast.
Nein, wir sind doch nicht seriös.
So. Willkommen zurück.
Jetzt bist du voll aus dem Konzept, ne?
Ja, willkommen zurück in unserem Urlaubs-Special. Weiterhin aus dem wundervollen Norden Deutschlands. Und wir haben ganz, ganz viele tolle Spiele heute mitgebracht.
Wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen gespoilert.
Angeteased, nicht gespoilert.
Vielleicht kommen wir ja zu diesen Spielen heute. Ich weiß selber gar nicht mehr, was wir alles schon gespielt haben, in welcher Reihenfolge.
Ja, dazu muss man sagen, der Urlaub eskaliert, was das Spielen angeht, doch etwas mehr als... Ich will nicht sagen, als wir wollten, aber doch irgendwie schon.
Ja, doch ein bisschen mehr als erhofft. Wir hatten uns nämlich natürlich ein wenig besseres Wetter erhofft. Wenn man im Sommer in den Urlaub fährt, will man natürlich auch mal in den See springen. Hier gibt es ja viele Auswahl, eine große Auswahl an Seen.
Oder das Meer.
Oder das Meer. Und das war jetzt bisher leider noch nicht so drin.
Vielleicht noch an den letzten zwei Tagen, wer weiß.
Und wir haben schon gehört, es gibt auch ein beheiztes Waldbad. So ein Freibad.
Mhm, mal gucken.
Da sind wir jetzt noch am Überlegen, ob es da mal hingeht.
Jedenfalls war das Wetter so dermaßen wechselhaft, dass es wirklich geschüttet hat. Dann schien plötzlich wieder die Sonne, dann hat es wieder 3 Minuten später geschüttet. Es war wirklich die letzten Tage so wechselhaft, wie ich es dieses Jahr noch nie erlebt habe.
Und zwischendurch dann auch ziemlich kalt.
Ja.
Ja.
Und trotzdem ist es schön, dass wir hier auf der großen Terrasse weiterhin spielen können. Das haben wir auch zur Genüge getan.
Genau.
Wir haben ganz viele tolle Titel heute mitgebracht, die wir jetzt auch deutlich mehr gespielt haben, als wir es getan hätten, wenn wir zu Hause geblieben wären. Sagen wir es mal so. Woran liegt das? Wir haben ein paar Spiele dabei. Die haben wir vor allem zu dritt gespielt mit dem Christian. Grüße. Wohinter wir auf jeden Fall stehen, ist das wunderbare Spiel.
Es geht direkt los.
Es geht direkt los mit Thunder Road Vendetta Maximum Chrome Edition.
Oh, da haben wir einige Partien schon gespielt.
Wir haben insgesamt jetzt 5 Partien in den paar Tagen zusammengesammelt. Wir haben es einmal zu zweit zu Hause gespielt, um mal die Regeln so ein bisschen zu festigen, wobei man sagen muss, die Regeln sind relativ gering. Und vielleicht eine nette Geschichte dazu. Es gibt ja viele Leute, die sich nicht trauen, auf Gebrauchtmärkte oder bei Gebrauchtmärkten, Sekundarmärkten zuzuschlagen. Und dieses Spiel wurde tatsächlich in der WhatsApp-Gruppe angeboten. Und ich habe dem einfach mal geschrieben und gesagt, ey, ne? Würde ich irgendwie gern nehmen. Wie sieht's denn aus? Und dann stellte sich raus, wir haben schon uns 2-mal in den letzten Jahren wirklich bei mir an der Haustür getroffen, um Spiele auszutauschen. Und so war es jetzt diesmal auch. Er sagte, ja, ich komme dann vorbei und bringe ich dir das mit. Ich habe ihm dann auch direkt noch ein Spiel mitgegeben. Das ist immer sehr nett. Grüße, wenn du uns hören solltest. Denn mit Thunder Road Vendetta hast du uns wirklich einen großen Gefallen getan. Das ist ja aktuell sehr schwer zu bekommen, beziehungsweise gar nicht. Wird auf dem Gebrauchtmarkt jetzt für eine horrende Summe quasi angeboten. Wartet da ruhig mal noch ein bisschen, denn Frosted Games bringt da auch noch einen Reprint, der kommt wohl aber erst Ende des Jahres raus. Aber worum geht es in dem Spiel? Wir wollen euch ja jetzt hier erstmal abholen bei den Spielen an sich.
Ja, worum geht's? Wir steuern unsere Autocrew, kann man ja eigentlich so sagen, haben 3 Karren und wir fahren im Mad Max-Style durch die Wüste oder über die Rennpiste. Es geht nur geradeaus, nicht zurück. Und es liegen allerlei mögliche Hindernisse auf dem Weg. Wir können in Steine rein crashen. Wir können über Rampen springen. Wir können durch Feuer durchfahren und brennen hinterher. Wir können auf die anderen Karren der Gegner natürlich schießen. Wir haben noch einen Helikopter, den wir einsetzen können, um auf andere zu schießen. Und das ist einfach absolutes Chaos.
Ja, absolutes Chaos trifft dieses Spiel komplett. Wir haben ja in Nudelduft und Spielespaß auch schon mal über Joyride gesprochen, was ja in eine ähnliche Richtung gehen soll. Ich würde sagen, Joyride ist so eher die Simulation von den beiden, denn bei Thunder Road, da geht es einfach nur noch um der kollidiert mit dem und fliegt dann in die Wand und irgendeine dumme Aktion. Was man vorher sagen sollte, ist, das ist ein Spiel für Leute, die sollten frustrationstolerant sein.
Genau, es ist sehr fies und der Clou ist, ab 3 Personen ist das Spiel ist erst vorbei, wenn mindestens einer komplett rausgeflogen ist. Vorher wird nämlich die Ziellinie gar nicht angelegt. Wir fahren also immer straight geradeaus. Wir können neue Streckenabschnitte anlegen. Wenn wir vorne rausfahren, der hintere Streckenabschnitt wird dann rausgenommen. Alle, die da noch sind, sind komplett eliminiert. Es ist wirklich fies. Und wenn dein Fahrzeug eliminiert ist, dann ist es raus. Und das kann passieren, wenn du über ein Gefahrenplättchen fährst und ein unüberwindbares Hindernis aufdeckst, dann ist dein Auto halt einfach kaputt.
Damit musst du klarkommen. Raus.
Da musst du klarkommen mit. Oder dann, ich weiß es nicht, du crashst und explodierst und fliegst von der Strecke, dann bist du raus.
Oder du fliegst von dem einen Auto in das andere, weil du bei dem Crash noch weiter in den nächsten Crash verwickelt bist, der fliegt dann über die Rampe. Also da sind so Kombinationsmöglichkeiten und auch so Kettenreaktionen, die da passieren können. Mega witzig. Ein Moment, der mir auch im Kopf geblieben ist, ist das eine Rennen, was wir gefahren haben, wo in der letzten Strecke, was wirklich nur so 2 befahrbare Spuren hatte, weil links und rechts, also wir sind durch so ein Canyon quasi gefahren und der Streckenabschnitt hatte aber noch den Bonus, dass es ein Erdbeben gab. Das heißt, wir mussten am Anfang jedes Zuges oder beziehungsweise der Runde immer den Bewegungswürfel noch werfen und plötzlich sind alle rausgeflogen, weil sie in die Wände gecrashed sind. Es war eine Mordsgaudi. Das ist ein Spiel, das darf man nicht zu ernst nehmen. Also nein, ganz wichtig.
Nee, sonst da kann man wirklich beleidigt sein, glaube ich. Also wenn du da musst du wirklich mit dem Mindset rangehen. Es kann sein, dass ich hier jetzt gleich einfach würfel und weil ich brenne, explodiere ich und bin tot.
Aber es klingt nach Mordspaß. Ist auch. Also ich finde, man geht nicht in das Spiel rein, um zu gewinnen. Das sollte man sich abschminken, weil das ist wirklich pures Glück.
Ach doch, ich finde, man kann schon mit dem Ziel reingehen zu gewinnen, aber es ist sehr unwahrscheinlich.
Also man sollte nicht enttäuscht sein, wenn man dieses Ziel nicht erreicht, denn es ist schon sehr zufällig, wer nachher gewinnt. Das ist ja generell auch ein würfelbasiertes System, wobei sie auch, glaube ich, in der Edition jetzt auch noch so Karten reingelegt haben, wenn man das mit dem Würfel nicht mag. Aber es ist auch völlig egal, wie viele Felder du fährst, wenn da einmal ein falsches Plättchen aufgedeckt wird oder hinter dir jemand dich irgendwie bei dir was reinschießt, ne? Also wenn du hinter Leuten stehst, kannst du auf sie schießen auch noch. Oder du rufst deinen Helikopter, der dann einfach irgendjemand mal abknallt. Und da können ja auch bei den Schadensplättchen solche witzigen Sachen passieren. Du hast es nicht selber in der Hand, ob du gewinnst oder verlierst. Das ist bei Joyride nochmal ein bisschen anders, würde ich sagen, wenn man die beiden Titel nochmal vergleichen will, als so Spaß-Racer. Ich würde sagen, bei Joyride ist es nochmal ein bisschen anders. Dafür ist es, also Thunder Road hat mich komplett geflasht. Also ich finde, das ist eine der Entdeckungen des Jahres für mich. Es hat ja auch bei Boardgame Geek, das ist ja die größte Webseite für Brettspiele international, hat es ja auch die Golden Geek Awards im leichten Bereich eingenommen, was übersetzt wahrscheinlich bei uns trotzdem Kennerspiel wäre. Weil es ist ja kein Familienspiel an sich, es hat schon ein paar mehr Regeln, aber es ist sehr einfach zu erklären. Also das erkläre ich dir in 5 bis 10 Minuten.
Ja, genau. Und man muss die ganzen Plättchen, was dann passiert, das muss man alles gar nicht erklären, das kann man entdecken.
Und das finde ich noch viel lustiger. Also wir haben uns ja auch gar nicht durchgelesen, was es alles gibt. Und wenn dann plötzlich, also ich erinnere mich noch an einen Moment, wo ich dann von einer Rampe auf ein Gefahrenplättchen geflogen bin und dann bin ich auf dem Gefahrenplättchen gelandet und das war aber wieder eine Rampe. Das heißt, ich bin wieder geflogen und habe dadurch den Sieg nachher errungen. Das war so absurd.
Ja, und bei mir, das weiß ich noch, in unserer Zweierpartie, da bin ich doch auf so einen Glasboden geraten und dann bin ich immer weiter rausgerutscht, bis ich von der Map gerutscht bin.
Ja, ja. Also was man sagen muss, das ist ein Spiel, was eher Geschichten erzählt, als jetzt ernsthaft jemanden in einen Rennen simulieren lassen möchte. Also das ist ein Spiel, das spielst du, um nachher dich am nächsten Tag noch dran zu erinnern, was ist da eigentlich Witziges passiert, um das überhaupt zu realisieren. Und da kann man in jeder Partie was Neues entdecken. Gibt ja auch eine Menge Streckenabschnitte.
Und natürlich, um zu Trash-Talken. Also da ja. Absolut.
Ja, komm, schieß mich doch ab. Trau dich. Ja, ja. Ja, was ich noch zum Umfang sagen will, es ist ja ein recht teures Spiel. Es kostet ja, glaube ich, 140 Euro.
Das ist schon sehr teuer.
Das ist viel Geld. Aber es ist auch viel Content drin und man kann relativ basic einsteigen, dass man relativ wenig Zusatzcontent reinnimmt. Wir haben ab der ersten Partie tatsächlich direkt auch aufgrund der Empfehlung von demjenigen, der es mir verkauft hat, direkt die asymmetrischen Fähigkeiten reingetan. Wir haben dann noch ein Drafting, wo wir jedem Auto noch eine Fähigkeit zuordnen können. Wir haben die neuen Gefahrenplättchen, wir haben alles zusammengemischt.
Die Ereigniskarten für die Streckenabschnitte.
Genau,
die haben
wir haben
auch
einfach den meisten Content haben wir direkt reingetan und das fühlte sich auch nicht überladen an, würde ich sagen. Ne? Das kriegt man als Vielspieler auf jeden Fall hin. Wir haben jetzt noch nicht den Truck und die Motorräder ausprobiert, das müssten wir jetzt auch mal machen nach den 5 Partien, aber ja. Bisher hatte ich auch noch nicht so das Bedürfnis danach, weil sich jede Partie doch komplett anders angefühlt hat. Und wenn ich bedenke, dass wir gestern nicht mal einen neuen Streckenabschnitt angelegt haben, weil wir direkt nach den ersten paar Zügen schon jemanden hatten, der ausgeschieden war, es ist witzig. Es ist einfach nur witzig, das Spiel.
Ja, finde ich auch.
Große Freude.
Macht einfach Spaß.
Also von dir auch eine klare Empfehlung.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Sehr gut. Eine weitere klare Empfehlung. Heute gibt es wirklich richtig viele schöne Spiele, würde ich sagen.
Ja, ist das so? Haben wir jetzt so viele gute Sachen?
Oder ich habe mich jetzt hier in meiner Tracking-App vertan. Aber nein, es sieht, Moment, jetzt, oh, da.
Womit geht's denn jetzt weiter?
Jetzt geht es weiter mit The Anarchy.
Ah, haben wir jetzt gerade eben, bevor wir den Podcast gestartet haben, nochmal gespielt. Damit wir auch eine zweite Partie gespielt haben, bevor wir mit euch drüber reden.
Genau, weswegen wir aber auch sagen, wir reden da jetzt drüber, ist, weil wir auch den Vorgänger einfach schon gespielt haben. The Anarchy ist nämlich der Nachfolger von Hadrians Wall von Bobby Hill. Der hat auch dieses Spiel jetzt designt und ich würde sagen, wenn man Hadrians Wall schon mal gespielt hat, weiß man, worauf man sich da einlässt.
Ja, es ist sehr ähnlich so vom Grundprinzip her. Ja, wie soll man das erklären? Das ist so kleinteilig.
Es ist nicht mal ein Roll and Write, es ist ein
Ressourcenaustausch und Ride.
Ressourcenaustausch und Ride finde ich gut.
Ja, also wie funktioniert das? Das gilt eigentlich für Hadrians Wall genauso. Du kriegst am Anfang der Runde, hast du ein paar Startressourcen. Die hast du über eigene Produktion freigeschaltet und über Karten, die du zum Rundenstart bekommst. Und dann spielst du so vor dich hin. Du hast zwei Blätter vor dir liegen mit ganz, 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 ganz vielen Kästchen, die du
ankreuzen
kannst.
Wenn man sich das anschaut, wird man auch denken, okay, das ist Excel-Tabelle, das Spiel genau, so gefühlt, völliger Overload.
Du wirst komplett erschlagen und dann gibst du deine Ressourcen aus, um andere zu bekommen, um irgendwelche besonderen Dinge freizuschalten. Und am Ende der Runde musst du dich verteidigen. Und das ist eigentlich bei beiden Spielen gleich.
Genau.
Ne? Bei The Anarchy hat man das Ganze nochmal ein bisschen ausgeweitet. Man kann noch gegen Burgen kämpfen, um Ressourcen zu bekommen. Man muss sich viel, viel mehr verteidigen in dem Spiel.
Und vor allen Dingen mehr spezialisieren.
Genau, spezialisierter. Also man muss in Abwehrmechanismen investieren. Man baut sich so eine kleine Burg auf. Genau, wo man Türme baut und ein Wassergraben und so weiter. Das stellt man dann durch Würfel dar. Das ist super cool. Und
Währenddessen versucht man natürlich auch das Volk bei Laune zu halten, kann Feste veranstalten. Ich würde sagen, wer so eine Idee hat, wie ein Roll and Write funktioniert, also wir haben etwas und können dadurch durch den Bonus nochmal das abkreuzen, diese Kettenzüge. Ich finde, das macht ja so viele Roll and Writes aus, ob es jetzt Drei Schwestern ist, ob es Motor City ist, ob es aber auch ein ganz schön clever zum Beispiel ist.
Ja.
Das sind ja solche Dinger, wo du Sachen machst und durch die Sache, die du machst, kannst du wieder andere Sachen machen. Das ist bei The Anarchy
mal 10.
Hoch 10, würde ich sagen.
Ja.
Also das ist das expertigste Spiel in dem Bereich, was ich je gespielt habe. Und ich glaube, auch viel komplexer geht's gar nicht, sodass es dann noch angenehm ist zu spielen. Man fühlt sich in der Erstpartie komplett erschlagen. Und wenn wir jetzt den Vergleich zu Hadrians Wall ziehen wollen, ist es auf jeden Fall so, dass The Anarchy auch von der Komplexität nochmal eine ordentliche Schippe obendrauf legt.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall komplexer. Und ich finde, es hilft, wenn man Hadrian's Wall vorher schon mal gespielt hat. Also wenn man dieses Grundprinzip schon mal verstanden hat, dass man auf dem linken Blatt eigentlich hauptsächlich diese Leisten hat und dann so ein bisschen die Sachen zur Verteidigung. Auf dem rechten Blatt hast du dann quasi deine Stadt oder dein Dorf sozusagen, dass du weiterentwickelst.
So war es ja auch bei Hadrian's Wall.
Genau, dass du dann, keine Ahnung, wenn du die Kapelle baust, dass du zuerst die kleine Kapelle bauen musst, dann erst die mittlere und sowas. Also diese Grundprinzipien sind gleich zu Hadrian's Wall und das ist sehr gut, ne? Sonst wäre der Einstieg, glaube ich, super hart.
Ich glaube, das kriegt man schon hin, aber man muss halt wissen, dass auch die Spieltiefe einen definitiv überfordern kann, wenn man solche Art von Spielen eher wenig gewohnt ist. Also wir reden hier wirklich von einem Spiel, wo es unfassbar viele Möglichkeiten gibt. Du hast ja am Anfang kriegst du eine Grundpool von Ressourcen, bekommst aber ja durch das, was du im Spiel machst, immer wieder neue Ressourcen dazu. Das sind Worker, die in unterschiedlichen Feldern eingesetzt werden können. Das sind aber auch Münzen, wodurch wir wieder neue Worker bekommen können. Also es ist ein ziemlich vieles Hin und Her.
Ja.
Und ich glaube, wenn man da nicht genug Bauchspieler wäre, dann könnte man da komplett versinken.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja etliche Varianten, wofür man die Kombination aus dem schwarzen Worker und dem Holz einsetzen kann. Das brauchst du für gefühlt alles. Und dann musst du priorisieren, muss ich jetzt meine Burgmauer ausbauen? Muss ich jetzt dafür sorgen, dass ich das lieber, weiß ich nicht, diesen Small Keep hole, damit ich mehr Geld später zur Verfügung habe? Also das sind Entscheidungen, die muss man da treffen.
Also es ist ein
zum richtigen Zeitpunkt treffen, weil es kann dir da echt passieren, dass du dann plötzlich keine roten Worker mehr hast und du weißt gerade nicht, wo du die herkriegen sollst und musst dann irgendwie spontan umplanen. Also es ist sehr, ich finde, das ist sehr, ich will jetzt nicht intuitiv sagen, aber schon, man muss schon so ein bisschen aus dem Bauch heraus gucken und flexibel bleiben. Flexibel wollte ich sagen. Man muss flexibel sein.
Das ist ein gutes Stichwort. Man darf auf jeden Fall auch nicht zu sehr, man muss Entscheidungen treffen können in diesem Spiel. Das sind Entscheidungen, die du auch vielleicht nachher bereust und die du dann in der nächsten Partie vielleicht anders machst. Das war bei Hadrian 2 übrigens auch schon so. Hier finde ich es noch extremer. Wir haben nach den zwei Partien auch das gesamte Spiel vom Konstrukt her erfasst, aber geknackt sicherlich noch nicht. Und das ist ja auch der Reiz bei diesem Spiel und auch bei Hadrian 2, dass du eben immer wieder was Neues ausprobieren willst. Vielleicht ein kleiner Kritikpunkt oder so ein Punkt, der mir jetzt aufgefallen ist, auch nach den ersten Partien bei Hadrian 2 gab es auch eine Leiste, die habe ich selten benutzt. Die fand ich sehr unattraktiv. Und das ist mir jetzt bei The Anarchy tatsächlich auch wieder aufgefallen. Du hast sie heute, glaube ich, benutzt.
Hat mir auch sehr geholfen, ehrlich gesagt.
Hat dir sehr geholfen. Und das sind so die Dinge, wo ich denke, okay, in der nächsten Partie, da muss ich einfach mal meine Prioritäten anders lagern.
Ich hatte heute in der Partie, tatsächlich mehr von den bei den Produktionen.
Also, ich zu wenig.
Und das war gut. Das hat mir wirklich geholfen, dass ich quasi so eine höhere Grundproduktion schon hatte und es dann relativ egal wurde, welche Karte ich dann bekomme mit den Workern.
Ja, und ich glaube, da sind wir wirklich an dem Punkt, wo man sagt, das ist ein Spiel, das möchte erkundet werden. Ne? Also das kann man auch gut solo spielen. Ich habe ja Hadrian 2 dann doch sehr viel solo noch gespielt.
Und da wolltest du es nicht mehr mit mir spielen.
Genau, weil ich ja dann es auch ein bisschen satt gespielt hatte nach einigen Partien. Bei The Anarchy würde ich sagen, was mir am besten gefällt von den Neuerungen, sind nicht mal die Leisten, die jetzt auch nochmal anders sind, auch wenn ich diese die unterste Leiste, ist auch wieder viel zu viele Details, die finde ich ganz cool, aber am besten finde ich tatsächlich dieses Verteidigungssegment. Weil man in Hadrian's Wall diese Verteidigungslinie war schon ein bisschen random und sie war auch so, dass man da eigentlich, wenn man ein paar Partien hatte, das sehr gut hinbekommen
hat. Ja, die war sehr abstrakt. Da hast du ein paar Kästchen angekreuzt.
Links, und rechts, oben.
Genau, links, rechts, oben. Und jetzt musst du wirklich gucken, investiere ich in die Türme, in die Mauern. Du siehst, was auf dich zukommt zum Teil.
Zum Teilweise Teil weißt du aber nicht. Auch nicht.
Und
wo?
Genau, beziehungsweise weißt du zum Teil nicht, in welcher Stärke Also brauche ich jetzt eine Vierermauer oder reicht eine Zweiermauer?
Ja.
Das weißt du ja teilweise auch nicht. Und das finde ich auch spannend, dass man das dann wirklich physisch so ein bisschen aufbaut.
Ja, und es fordert mich auch sehr. Also ich finde, das ist so das Element des Spiels, was auch nachher schon einen großen Teil ausmacht. Jetzt habe ich heute zum Beispiel zu gut verteidigt und denke so, okay, heute hätte ich vielleicht ein bisschen weniger machen müssen. Und du hast ein Learning bei dem Spiel und das reizt mich, das einfach noch weiter auszuprobieren. Für alle Leute, die sagen, Hadrian 2 fand ich super, ich will mehr davon, aber gib mir ruhig noch eine Schippe obendrauf in der Komplexität, würde ich sagen, auf jeden Fall, mach das. Für alle, die Hadrian 2 noch nicht gespielt haben, würde ich sagen, guckt mal, wie komplex ihr es haben wollt, aber ich finde es super.
Und für alle, die noch kein Roll and Ride oder sowas gespielt haben mit Kettenzügen, lasst vielleicht erstmal noch die Finger davon, weil das ist ein echt harter Einstieg sonst. Also ja.
Wobei man
sagt,
das ist sehr krass. Was ich aber gut finde bei dem Spiel ist die Haptik. Also du tauschst die Ressourcen wirklich immer physisch ein. Das hat man ja häufig bei Roll and Rides auch. Zum Beispiel bei Drei Schwestern kreuzt man ja so Sachen oder notiert sich Sachen am Rand.
Ja, oder hier hast ist dann so, virtuelle Ressourcen.
Genau, und hier hast du wirklich alles haptisch auf deinem Board vorne liegen. Du siehst, wie viele Worker hast du von der Farbe noch. Und das macht's dann, also ich finde, sie haben es geschafft, ein super komplexes Spiel zumindest so unkomplex von der Haptik zu machen wie möglich.
Und was ich auch gut finde, und das war aber auch bei Hadrians Wall schon so, die Anleitung ist sehr gut. Wir haben relativ viel ein bisschen geskippt, aber es ist schon wirklich sehr ausführlich erklärt. Also es wird bei jeder Leiste erklärt, was da gemacht wird, was du brauchst, was du da bekommst. Das heißt, man kann sich das wirklich sehr gut erarbeiten.
Ja.
Das erleichtert dann doch den Einstieg so ein bisschen.
Das haben ja sogar alle Garfield Games, würde ich sagen. Also alle, die über diesen Verlag rausgekommen sind, hier rund um Sam Phillips und S.J. McDonald oder jetzt hier auch Bobby Hill und Sam Phillips als Artist. Das sind so eine Crew, die auch gute Anleitungen können. Wenn wir uns jetzt die Paladine des Westfrankenreichs-Reihe anschauen oder Südtigris-Reihe oder auch das Solospiel Legacy of You. Das sind alles so Anleitungen, die sind alle so schön aufgebaut. Also sie sind immer ein gutes Beispiel dafür, wie man Anleitungen zwar ausführlich macht, aber so, dass man nachher wenig Fragezeichen im Kopf hat.
Ja, das finde ich immer sehr hilfreich, gerade bei so komplexen Sachen.
Ja, gerade da ist es halt super wichtig, dass wir uns daran orientieren können und dass man dann auch weiß, wo man nachschlägt. Das fängt ja dabei an, dass du auf der Rückseite auch nochmal eine Übersicht aller Sachen hast.
Ne? Also finde ich das immer sehr vorteilhaft, wenn man so ein komplexes Spiel spielt und dann merkt, man muss gar nichts nachschlagen, weil es sind keine Fragen offen geblieben und während des Spiels ergeben sich auch keine Fragen.
Ja. Gut, danach haben wir einen kleinen Saunagang gemacht hier, weil das Wetter war ja, naja, wie wir gesagt haben, eher bescheiden kalt. Und da hier eine Sauna steht, haben wir das gleich genutzt und ich habe Simone überzeugt, dass Sauna ziemlich cool ist.
Ja.
Und wir hoffen, dass wir sie jetzt auch nochmal nutzen können. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen jetzt, dadurch wahrscheinlich auch, dass das Wetter ein bisschen schlecht war.
Und wir die ganze Zeit draußen sitzen,
ja, das könnte man natürlich auch so sagen. Ja, jedenfalls haben wir da etwas gespielt, dann in der zweiten Pause. In der ersten haben wir richtig schön entspannt und in der zweiten haben wir noch ein bisschen gewartet. Und wir haben Smart 10 gespielt. Smart 10, eins unserer Urlaubs-to-go-Spiele. Ein Quizspiel, man könnte auch sagen Multiple-Choice, das Quizspiel. So ein bisschen. Also wir haben ein kleines Rädchen, wo 10 Antwortmöglichkeiten gegeben sind. Eine große Frage in der Mitte und wir müssen dann eben immer die Pinöppel rausziehen, um eben zu gucken, ist unsere Antwort richtig oder nicht. Das reicht von sortiere die Pflanze von klein bis groß. Und man muss dann eben die Zahl sagen, die man darunter vermutet. Ne, 1 die kleinste, 10 die größte. Aber es sind auch Wissensfragen wie zum Beispiel, gehört zur, weiß ich nicht, ist ein Aphrodisiakum, hatten wir jetzt in der neuesten Ausgabe. Und dann muss man sagen, ist Spargel jetzt ein Aphrodisiakum oder nicht? Ja oder nein? Und dann musst du sagen ja und dann ziehst du raus. Und wenn es richtig ist, super.
Ich erinnere mich auch immer noch an Wodka-Marke oder Politiker oder weder noch.
Ja, da sind schon sehr witzige Sachen dabei. Und das Interessante ist aber, dass wir ein Push-Your-Luck-System haben. Das heißt, wir können aufhören und die Punkte sichern oder wir ziehen noch ein Pinöppel raus. Und wenn wir dann aber falsch sind, verlieren wir die ganzen Punkte aus dieser Fragerunde. Und das macht einfach schon ein bisschen süchtig, muss man sagen.
Ja, und im Endeffekt unser Urlaubsspiel ist es, weil man diese Box, das ist so eine Plastikbox und da sind die ganzen Fragen drin, die Pinöppel sind aus Plastik. Das kann man einfach super mitnehmen.
Super
und,
zum Strand, zum See,
immer,
wo
genau, auch immer. Am See dabei, dann setzt man sich da in den Sand oder so oder auf die Wiese und zockt das so ein bisschen. Und man gibt sich das dann hin und her oder hält das in der Hand. Man braucht keinen Tisch, man braucht keinen Aufbau, man holt das einfach aus dem Rucksack raus und kann direkt loslegen und kann das auch jederzeit wieder ohne Probleme einpacken.
Ist für mich das beste Quizspiel. Es gibt mittlerweile sehr viele Sets. Wir haben jetzt das Plus 18 Set mal getestet. Ich würde sagen, bisher war es ja.
Eher so, ich finde, es ist ehrlich gesagt das Schlechteste bisher. Ja. Also das ist
Essen,
ein bisschen,
wobei ich sagen muss, bei, was war das?
Essen und Trinken.
Essen und Trinken waren wir, glaube ich, war ich sehr schlecht.
Ja,
oder
aber
war das davor?
Das war das Essen und Trinken, glaube ich.
Nee, davor war irgendwas mit Erdkunde, das konnte ich gar nicht.
Ja, okay, das konntest du nicht. Aber das Essen und Trinken war so schwierig, weil da lauter Alkoholfragen drin waren. Und die sind jetzt aber bei diesem Plus-18-Ding auch drin, wo wir dann gesagt haben, dann hätte man eigentlich, also wäre ja sinnvoller gewesen, dann nicht bei den anderen Sachen auch Alkoholfragen reinzupacken. Irgendwie, was sind die Zutaten für diesen Cocktail oder wie viele Zutaten hat der Cocktail? Gehört Wodka in diesen Cocktail oder sowas? Das war auch bei den Essen- und Trinken-Fragen drin.
Ja, das hätte ich jetzt da auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Deshalb sehe ich den Kritikpunkt da auch. Das hatten wir alles so ein bisschen schon gesehen. Ich habe jetzt irgendwie auf mehr, weiß ich nicht, andere Art von Fragen gehofft.
Auf welche denn?
Keine Ahnung, ich habe mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich dachte, neues Set, probieren wir aus. Wir haben ja schon sehr viele Sets durch.
Was war da auch? Da sind auch Sachen irgendwie mit Horrorfilmen und Zombies jetzt drin bei dem 18 Plus.
Ja,
es ist eine sehr, sehr seltsame Mischung.
Es ist vor allen Dingen eine komische Mischung. Also es ist nicht so kongruent. Ne? Ich finde das jetzt nicht schlimm. Wir spielen das hier auch gern noch weiter. Wer jetzt neu einsteigt, sollte vielleicht wirklich mit den Basissets anfangen. Es gibt, glaube ich, mittlerweile sogar drei. Wir haben nur zwei bisher durchgespielt. Vielleicht dann für den nächsten Urlaub wieder das. Aber die Fragen sind trotzdem lustig. Und man kann sich das easy durchspielen. Nehmt einfach das Set, was euch am besten gefällt, würde ich sagen. Ne?
Genau.
Gut, danach haben wir einen Klassiker gespielt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes ein Klassiker, weil das Spiel uralt ist. Und es war lange Zeit in der Boardgame Geek Top 100 und es ist von Stefan Feld.
Ich dachte gerade, auf Axa haben wir doch schon besprochen.
Es ist aus dem Jahr 2011 und es ist tatsächlich Trajan. Ein in meinen Augen wunderbares Eurogame, bei dem wir den Mancala-Mechanismus, den ich ja liebe, haben und bei dem wir wirklich Stefan Feld typisch auf verschiedenen minispielartigen Gebieten irgendwie andere Sachen machen. Ja, am Anfang des Zuges bewegen wir unsere Steine in den Mancala-Mechanismus, lösen damit Aktionen aus und versuchen dabei irgendwie besondere Farbkombinationen zu puzzeln, um eben nochmal einen Bonuseffekt manchmal zu bekommen. Oder wir nehmen neue Plättchen rein, dann gibt es ein bisschen, was über Gebiete geht, ein bisschen, was übers Bauen geht. Da gibt es einfach verschiedene Bereiche. Und das ist ein Spiel, was ich immer noch sehr, sehr fluffig finde und was mir unfassbar gut gefällt.
Ja, mir fehlt ein bisschen die Spannung in dem Spiel. Ich finde es nicht so spannend einfach.
Ja, es ist halt ein Eurogame. Ne? Muss man wissen.
Ich nehme die Steine, ich platziere die da, dann ist schon direkt wieder Rundenende und ich weiß nicht, ich finde, das ist so.
Also was
kurz
ich
auch irgendwie.
Was ich bei dem Spiel toll finde, ist, auch da, ähnlich wie bei The Anarchy, du kannst dich auf verschiedene Sachen konzentrieren. Du kannst sagen, heute gehe ich voll aufs Bauen oder ich gehe heute, lasse ich die Gebiete mal komplett außen vor, ich mache das nicht und du kannst trotzdem mithalten. Es gibt verschiedene Taktiken, die du fahren kannst. Das Spiel möchte auch so ein bisschen erkundet werden. Und es fühlt sich für mich wirklich so an, gerade durch den Mancala-Mechanismus, dass ich immer irgendwie den Anreiz habe, nächstes Mal spiele ich doch nochmal ein bisschen anders und möchte ich das Spiel doch nochmal anders erleben. Und ich weiß auch, ne, also der André, Grüße gehen raus vom Spieletreff, wo ich immer bin, der zieht einen in Stefan Feld spielen so dermaßen ab, der hat das so durchschaut, da sind wir noch weit von den Punkten entfernt. Ich habe jetzt 4 Partien gespielt insgesamt und muss sagen, ich bin absolut begeistert, gerade aber auch, weil mir der Mancala-Mechanismus einfach sehr gut gefällt.
Ja, da hattest du ja neulich eine kurze Phase, da hast du direkt ganz viele Mancala-Spiele gekauft.
Im Moment, was heißt kurze Phase, was soll ich denn machen? Es gibt ja nicht viel mehr. Es gibt ja nicht genug Mancala-Spiele. Dieses Jahr kommt noch eins bei Skellig Games, noch eine Neuauflage. Freue ich mich drauf, aber das ist ein Mechanismus, der auch zu kurz kommt. Bin ich ehrlich?
Ja, aber ich finde ihn noch nicht so krass gut.
Ja, ich mag ihn schon sehr gerne.
Ich finde den Mechanismus nicht so spannend.
Na, ich finde ihn schon sehr gut.
Okay.
Ja. Dann. Also Trajan, immer noch ein tolles Ding. Würde mich freuen, wenn das mal eine Awakened Realms Neuauflage bekäme, wie auch Bogen von Burgund auch. Das mit krassen Plättchen, so schönen Acryldingern, mit neuer Grafik, mit tollen Steinen. Ich glaube, das wäre für mich, also würde ich sofort nehmen. Sofort.
Okay.
Fänd ich
ja,
toll.
Ja, sehe ich nicht so, aber...
Naja, muss ja auch nicht.
Fühle ich nicht.
Danach haben wir tatsächlich Ines gespielt. Da können wir aber jetzt noch nicht drüber sprechen, weil wir haben nur eine Partie mit Simone beschafft.
Beschafft vor allem, ja. Und du hast uns abgezogen.
Ja, das Problem ist, ich habe das Spiel schon echt einige Male auf den Tisch gebracht und bin sehr großer Fan. Aber ich glaube, den Durchblick kriegt man halt erst nach ein, zwei Partien so ein bisschen. Wie das Spiel funktioniert, geht in der ersten Partie. Aber ich habe die komplett abgezogen quasi mit meiner Idee im Kopf. Und ich glaube, die fühlte sich für alle anderen ziemlich overpowered an.
Schon ein bisschen.
Während ich die Fehler der anderen in meinem Auge gesehen habe und sie auch noch darauf hingewiesen habe. Ne? Passt auf, hier so und so. Ist halt in so einem Spiel so, wenn du da ein paar Partien schon hast, hast du einen großen Vorteil. Ich würde mich freuen, wenn du mit mir nochmal auf jeden Fall ein Brettspielwochenende oder so das Spiel spielen würdest. Das Area Control dauert unter einer Stunde. Ich fand's super, aber sprechen wir jetzt in dem Sinne nicht weiter drüber, weil du es eben noch nicht so viel gespielt hast.
Ist in Ordnung.
Was wir allerdings schon ein paar Mal gespielt haben und auch mit in den Urlaub genommen haben, da sind wir schon wieder bei Garfield Games, ist Paladine des Westfrankenreichs. Ein Spiel, was mal wieder von den Autorenteam S.J. MacDonald und Shem Phillips herkommt und ist ein Teil der Westfrankenreich-Reihe und ich würde auch sagen, ein sehr solitärer Teil der Westfrankenreich-Reihe.
Mhm.
Und ein Eurogame durch und durch, sehr schön illustriert, mal wieder von Sam Phillips. Und wir haben ein großes Board, bei dem wir viele Möglichkeiten haben, was wir tun. Auch hier ist es so, dass wir verschiedene Worker für verschiedene Felder haben. Wir wollen uns ein bisschen ausbreiten, wir wollen ein bisschen Feste, glaube ich, ist es, ne, abhalten.
Wie Feste abhalten?
Ne, nee. Ist das nicht mit diesem, Lossprechen ist eher so Absolution, bitte.
Ja,
ne?
Genau, also Feste halten ist das nicht. Ich dachte, wo bist du denn
Na gut. Also wir wollen, ist super abstrakt. Also das Thema, finde ich, kommt jetzt nicht so sonderlich durch, ist so typisches Eurogame. Was ich bei diesem Eurogame die beste Mechanik finde oder auch so eine Mechanik, wo ich sage, dafür mag ich das Spiel unfassbar gerne, ist die Mechanik der, wie nennt sich das? Loans? Was ist das auf Deutsch? Die Schuldscheine sind es, glaube ich, dann, ne?
Ach so, du meinst diese Kredite, die man da bekommt, diese Schuldscheine.
Wir kriegen Schuldscheine, die sind erstmal 3 Minuspunkte wert. Die bekommen wir vor allen Dingen dann, wenn es zu einer Inquisition kommt und wir die meisten verdächtigen Personen irgendwie bei uns akquiriert haben, was aber auch die Joker-Worker sind, also super lukrativ irgendwie auch dann oder super attraktiv. Und wir kriegen dann so einen Schuldschein, ist -3 Punkte wert. Aber wenn wir ihn im Laufe der Partie umdrehen können, über gewisse Aktionen und Boni auf den Feldern, dann ist er plötzlich einen Siegpunkt wert. Und das finde ich total interessant, diese Mechanik, dass man eben immer überlegen muss, gehe ich da jetzt drauf oder bleibe ich unter dem anderen drunter, was das Geld und die Verdächtigkeit angeht? Kriege ich den Schuldschein irgendwie noch los oder nicht? Und das finde ich ein super interessantes Konzept. Und diese Möglichkeit, eben unterschiedliche Worker zu brauchen für unterschiedliche Felder, finde ich auch super.
Ja, und wir haben eben verschiedene Aktionen, für die wir dann als Bedingungen auf bestimmten Leisten hochgerückt sein müssen. Dadurch rücken wir wieder auf den anderen Leisten. Also wir haben dreifarbige Leisten, die man immer, die sich immer gegenseitig so ein bisschen bedingen.
Mhm,
also ich brauche die schwarze Leiste, damit ich die Aktion machen kann. Mit der rücke ich dann auf der roten Leiste vor und so weiter und so fort. Und da gibt es so ein paar Aktionen. Man muss immer überlegen, wann kann ich was machen. Mit den Karten, die ich auswähle, habe ich dann noch einen Special-Effekt und einen Bonus auf eine bestimmte Leiste. So kann man das so ein bisschen steuern, welche Aktion jetzt gerade am meisten Sinn ergibt. Und am Ende wollen wir natürlich die meisten Punkte haben und Aufträge erfüllen und
Ja, es ist auf Sieger jeden Fall ein expertiges Spiel. Also wir haben hier kein Kennerniveau, sondern es ist schon echt deutlich drüber. Was ich schön finde ist, es gibt nur zwei Ressourcen. Es gibt nur Nahrung und Münzen. Das kennen wir aus den anderen Teilen der Westfrankreich-Reihe ja auch.
Aber an denen mangelt es immer.
Ja, das ist natürlich. Es mangelt immer. Es ist ein Eurogame. Und das Interessante finde ich aber daran, dadurch, dass das so reduziert ist, hat man eine gute Übersicht über das Spiel. Man kann sich wirklich auf das Kernelement irgendwie fokussieren, was mache ich in meinem Zug mit den Sachen. Und das finde ich super spannend und gut gelöst. Es ist einfach ein ganz rundes Paket. Es ist ein Eurogame, was jetzt wenig Ecken und Kanten hat, sondern wirklich glatt geschliffen ist, poliert ist, wo das eine ins andere greift und wo du auch, und das ist auch wieder so ein Positivpunkt, wieder verschiedene Taktiken fahren kannst in der nächsten Partie. Und das, finde ich, spricht mich ja bei Eurogames immer generell sehr an.
Ja, es ist halt ein Eurogame. Mhm. Ich bin ja nicht so der Riesenfan.
Ja.
Und auch von diesem Spiel nicht. Ich muss sagen, ich finde immer noch die, was ist es denn?
Reisenden
des Südtigris finde ich das Beste. Also mit weitem Abstand.
Mhm.
Und die anderen haben mich alle nicht so begeistert. Und auch Paladine begeistert mich nicht so. Ich finde, das ist sehr... Ja, man setzt einfach seinen Worker ein, guckt, dass man die richtigen Worker zum richtigen Zeitpunkt hat. Dann fehlt einem dann doch wieder einer. Dann fehlt einem Nahrung und irgendwie, weiß nicht, es ist so mangelig.
Ja, du beschreibst das Mangel, Jo.
Ja, aber
das ist ja eigentlich auch gut, ne? Entweder mag man es oder man mag es
ja,
nicht, glaube
ich. Ja, deswegen, ich finde das dann so schade, dass ich jetzt wieder schon wieder sagen muss, ja, mag ich nicht so.
Ja, aber dann ist es so. Es ist ja auch voll, also ich glaube, das ist ja auch jetzt klar geworden, dass das einfach ein persönlicher Geschmack ist, ob man diese Art von Spiel mag oder nicht. Und wenn du sagst, ich finde Reisende besser, kann ich das auch immer noch verstehen, weil ich finde Reisende auch immer noch besser. Ich glaube, das liegt auch daran, dass Reisende des Tigris einfach nochmal ein bisschen frischer ist.
Ja, ich finde, es ist auch zugänglicher und es ist irgendwie auch spannender vom Thema. Also ich finde, da kommt das Thema doch noch mal ein bisschen
besser,
mehr
aber
durch.
Auch wenig.
Auch wenig, aber doch ein bisschen mehr. Und bei Paladine, ich weiß nicht mal, was machen wir überhaupt in dem Spiel?
Ja, wir bauen, glaube ich, so ein bisschen das Dorf auf, akquirieren Leute und so. Es ist auch völlig egal. Es sieht schön aus, reicht mir bei so einem Spiel. Muss ich dir ehrlich sagen. Ich bin ja sonst Fan von Themen, aber auch so würde ich jetzt dem Spiel das wenig ankreiden. Es ist halt, und das muss man sagen, es ist ein solitäres Eurogame. Also du kommst dir wenig in die Quere, so ein bisschen auf den Plan. Aber
ja, beim Einsetzen vielleicht,
das
dass
ist
der
aber
andere
sehr
schon
wenig.
Oder also eine Karte schon gekauft hat, die man selber haben möchte, aber mehr nicht.
Du kannst vieles theoretisch sogar parallel machen, weil es den anderen wirklich nicht interessiert. Der Auswahlmechanismus ist cool, dass du eben gucken musst beim Drafting, welche Karte nimmst du, dass der andere dann vielleicht auch nochmal einen Schuldschein bekommen könnte,
ja.
Weil
ja, aber auch da guckt man ja schon eher auf sich selber. Was nützt mir jetzt am meisten?
Würde ich auch sagen. Also ich würde das Spiel auch nicht mit mehr als zwei Leuten spielen. Das ist die optimale Spielzahl, würde ich sagen. Außer ihr spielt jetzt Eurogames immer zu viert. Dann könnt ihr das auch ruhig machen. Dann wird es euch wahrscheinlich nicht stören. Ich finde es immer noch super. Ich würde aber jetzt auch nicht gehen und sagen, das ist für mich das beste SJ McDonald's Sam Phillips Spiel. Ich würde es bei einer 8 von 10 tatsächlich einordnen. Ich finde es immer noch super. Hat eine schöne kleinere Schachtel, deshalb konnte es auch gut mit in den Urlaub. Und wenn ihr Mario's mögt, dann könnte das was für euch sein. Machen wir weiter mit einem Spiel, was wir hier spontan eingekauft haben in einem Spielladen. Das gehört natürlich zum Urlaub dazu.
Das stimmt, ein
Ausflug. Ab geht's nach Rostock.
Ausflug in den Spielladen, sogar in zwei Spielerläden.
Ja, wobei Anführungsstrichen Spielerläden würde ich sagen, es war nicht das, was wir erwartet hatten.
Nachdem der gute Spieleladen leider zugemacht
ja,
hat.
Ja, das
in
ist
Rostock.
So traurig. Wir waren ja vor zwei Jahren in Rostock und leider ist der Spielladen weg. Also der hatte ein bisschen sich, glaube ich, auf Tabletop mehr spezialisiert, aber hatte auch eine ganz gute Auswahl, glaube ich, an normalen Spielen. Da, wo wir jetzt waren, das eine war ein Trading-Card-Geschäft, was so auch Mangas hatte und so zwei, drei Spiele. Und das andere war eher so ein Familiengeschäft, ne, wo man jetzt als Familie hingeht, um sich neue Spiele, Inspiration
und
zu holen.
Und auch Spielsachen.
Spielsachen,
ne? Also
Puzzle.
Da waren nicht nur Brettspiele. Ich finde, die hatten schon einige Brettspiele.
Aber alles im Familiensegment.
Ja,
ne?
Alles eher im Familiensegment. Und jetzt vor allem auch da eher die Sachen, die wir halt auch schon haben. Ne?
Genau.
Also was gab's da? Challengers haben wir halt schon.
Das haben wir schon länger, ja.
Und,
also Agent
Ahnung.
Avenue wurde
Agent
kurz
Avenue.
Angepriesen ja. Für eine Mutter. Der Sohn war wenig begeistert. Ich glaube, der hatte gar keinen Bock auf irgendetwas. Aber egal. Jedenfalls war ich da froh. Die hatten Agent Avenue, die hatten auch Heroes for Sale tatsächlich. Da war ich begeistert.
Okay.
Ja, aber es war wirklich alles so in sehr geringem Niveau, ne, sag ich mal. Ist ja nichts Schlimmes, aber da war jetzt nichts, was wir noch nicht großartig kannten.
Aber ich finde, es ist ja trotzdem gut. Es hat ja trotzdem seine Legitimation,
ja,
dass
absolut.
Es solche Läden gibt und dass die ja auch scheinbar sehr kompetent die Leute beraten haben, was denn für die Kinder was sein könnte.
Super,
ne?
Wichtig, also, Bombasters stand da auch und das ist immer wichtig, glaube ich. Nichtsdestotrotz will ich hier nochmal eine Lanze brechen für den Rostocker Comic-Clan, weil der war nämlich richtig geil, da waren wir letztes Jahr auch schon. Und da bin ich tatsächlich ja erst wieder ins Comic so ein bisschen reingerutscht. Da habe ich ja einen Comic mitgenommen von einem bekannten Autoren, den ich davor auch immer mochte. Und jetzt waren wir wieder da und das ist schön. Der hat nämlich richtig viele nischige Titel.
Aber der hat auch nicht nur Comics, der hat auch Graphic Novels, der hat ein paar Bücher.
Ja.
Also es ist so ein wilder Mix da drin.
Ja, trotzdem war es ganz geil, ja. Jedenfalls, was haben wir mitgenommen? Wir haben zwei Spiele mitgenommen. Über das eine sprechen wir jetzt und zwar Quarto. Wir haben ja schon über Corridor gesprochen, was ja dieses abstrakte Labyrinth-Spiel für zwei Personen war. Mhm. Und von dem gleichen Verlag, Gigamic, haben wir nämlich dann das kleine Quarto mitgenommen. Und ich sag mal, der Pitch klingt so, wie was man vom Spiel auch erwarten kann. Ne? Also es ist eigentlich ein Vier gewinnt in anders, könnte man sagen.
Ja, könnte man sagen. Es gibt Holzfiguren.
Wieder schöne die Qualität.
Die Hälfte davon ist lila, die Hälfte davon ist
lila?
Orange.
Was hast
ja,
du denn?
Ja, so ein Bordeaux, lila, rot.
Immer, das ist ein Braunton.
Ja, dann halt Braunton. Egal, habe ich einen Knick in der Optik.
Ich glaube auch. Wenn dein Bordeaux so aussehen würde, dann würde ich ihn nicht trinken. Dann weiß ich nicht, was mit dem Wasser passiert wäre.
Ja, okay. Ist halt braun. Andere ist orange. Die Hälfte ist viereckig, die andere Hälfte ist rund. Die einen haben noch ein Loch, die anderen nicht. Die anderen sind groß, die anderen sind klein. Und wir versuchen eben, vier Steine in eine Reihe zu bekommen oder in eine Diagonale, die in einer Eigenschaft übereinstimmen. Das heißt, alle vier Steine müssen rund sein oder alle vier Steine müssen klein sein oder alle vier Steine müssen braun sein. Und dann haben wir gewonnen. Und der Clou ist, wenn ich dran bin, dann setze ich nicht einfach einen Stein, sondern ich suche mir einen Stein aus, den ich meinem Gegenüber gebe, damit er den Stein einsetzt.
Ja.
Und so steuert man das so ein bisschen, dass man versucht, dem anderen nicht Steine zu geben, mit denen er zumachen kann, aber mir vielleicht was vorbereitet, versehentlich oder so. Also man hat es nicht komplett selber in der Hand.
Ja, das Spiel ist von 1991 und
so alt.
Würde ich das jetzt empfehlen? Ich weiß nicht.
Ich finde es eigentlich lustig.
Es ist lustig, es ist nett, es dauert eine Minute, dann ist das Spiel gefühlt schon wieder vorbei, machst du noch eine Runde. Aber das ist wirklich für Leute, die vielleicht eine Fehlgewinn-Alternative suchen.
Aber ich finde es deutlich besser als Fehlgewinn.
Ja, es ist, also ich finde es auch nicht schlecht, will ich auch gar nicht sagen. Ich finde, es ist ein bisschen sehr unspannend. Ich finde, es geht zu schnell dann zu Ende. Mhm. Es hat nicht dieses lustige Element, wie es jetzt Corridor hat. Es hat nicht die strategische Tiefe, die jetzt eine Hexentafel hat. Das ist so irgendwie schon sehr basic. Also es hätte mich jetzt nicht gestört, hätte ich es nicht kennengelernt. Sagen wir es mal so. Es tut mir jetzt aber auch nicht weh, das Spiel mit zur Arbeit zu nehmen und das mit Leuten zu spielen, die vielleicht sonst weniger spielen.
Also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, boah, ich muss es jetzt verkaufen direkt.
Nee, ich glaube, das ist ja eine schöne kleine Box und vielleicht ist es ja auf der Arbeit dann auch ganz gut aufgehoben. Ich finde, es ist jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, komm Simone, wir nehmen das jetzt mit nach Hause und wir spielen am Wochenende eine Runde Quarto.
Aber ich finde es nett.
Nett
also
ist es,
ich finde, es ist ein nettes Spiel.
Ja.
Gefällt mir auch besser als diese anderen Abstrakten, die wir jetzt besprochen
haben. Mir nicht,
hatten.
Mir nicht. Da ist es deutlich drunter. Dafür ist es mir zu wenig Hirnschmalz drin. Da ist wieder eine Fliege auf dem...
Ja, hier fliegt häufiger eine Fliege gerade.
Ich hoffe, ihr
umher.
Hört das nicht, Leute. Das kriege ich auch nicht rausgeschnitten. Das ist das Problem. Ja, also Quarto kann man auch nicht so viel zu sagen. Ist einfach da. Auch ein bisschen.
Es existiert.
Ja, also
ich finde es wirklich nicht schlecht. Mir macht Spaß.
Nee, schlecht ist es auch nicht. Sag ich auch nicht. Ich finde es aber auch nicht gut.
Ja, ist ja auch so, okay.
Ja. Was wir wiederum sehr gut finden, ist das wunderbare Spiel Hungry Monkey. Ein Spiel, was wir
Ja. Ist ja schon uralt.
Das ist schon uralt. Ich glaube, 2022 haben wir es kennengelernt. Und es ist immer noch in unserer Sammlung. Wir haben es im Urlaub unfassbar viele Male jetzt schon gezockt. Dürften wir wahrscheinlich auch wieder so gefühlt an die 10 Partien sein, die wir hier gespielt haben.
Wie viele haben wir denn schon insgesamt?
Insgesamt sind wir fast 60 Partien, 59 haben wir.
Ja, Hungry Monkey ist lustig.
Hungry Monkey ist lustig, weil es so ein paar coole Elemente vereint. Ich weiß nicht, Cabo gibt's ja oder auch Sky Joe, wo man so vor sich verdeckte Karten hat und man muss im Laufe der Partie herausfinden, was ist wohl wo oder wir tauschen da Karten aus. Und bei Hungry Monkey ist es so, wir haben Handkarten und wir versuchen mit Hilfe der Handkarten, die haben Effekte, versuchen wir so ein bisschen die Karten, die vor uns ausliegen, auszutauschen, um nachher eben gut das Spiel zuzumachen. Da gibt es auch verschiedene Strategien und der Clou ist, irgendwann kommt so eine Katze im Nachziehstapel und dann dürfen wir keine Karten mehr nachziehen. Aber wenn wir keine passende Karte legen können, müssen wir alle Karten, die vorher auf dem Stapel liegen, auf die Hand nehmen. Und
das kann ganz schön fies sein.
Das kann sehr fies sein. Und wer als erstes dann seine Hand los wird, darf dann danach die Karten hinspielen, die vor einem ausliegen und die man im Optimalfall entweder kennt oder ausgetauscht hat. Und wer dann alle Karten zuerst los wird, hat das Spiel gewonnen. Und das geht super schnell. Das ist lustig, das ist ein bisschen gemein, das ist aber auch, ich weiß nicht, ich finde es immer noch erfrischend. Auch nach der über 50. Partie denke ich mir, auch. Es ist nett, es ist cool.
Ja, vor allem, weil wir das dann meistens so in den Urlaub mitnehmen und zu Hause spielt man das nicht so häufig. Dann hat man relativ lange Pausen dazwischen, dann kann man das auch ein paar Partien mal spielen. Ich finde es auch, es ist sehr simpel, es macht einfach Spaß. Es ist das richtige Maß an Fies.
Ne? Würde ich auch
das richtige
sagen,
Maß an Fiesheit. Das ist nicht, dass man nicht super beleidigt ist, aber es ist einfach lustig, wenn der andere dann den ganzen Stapel auf die Hand nehmen muss.
Ja, und wenn der andere dann plötzlich 20 Karten auf der Hand hat und man selber hat nur noch 2 und es wird nicht mehr nachgezogen, dann weiß man, es wird jetzt schwer für den anderen zu gewinnen. Es ist aber trotzdem noch möglich, weil der andere hat ja die Auswahl der Karten. Man muss ja immer höher legen oder die gleiche Karte. Es ist witzig, es ist ein schönes kleines Kartenspiel, mit dem macht ihr nichts falsch. Gerade auch, denke ich mir so, wenn ihr jetzt eine Familie beschenken wollt, die jetzt sagen, hey, Flip 7 habe ich gehört, soll ja nicht so gut sein. Was nimmt man denn da? Hungry Monkey. Ich sag's dir, mit Hungry Monkey seid ihr gut dabei. Das ist ein lustiges Spiel. Es kommt Stimmung auf am Tisch, man hat Emotionen und ich mag das total gerne. Also Hungry Monkey.
Haben wir überhaupt jemals über Flip 7 gesprochen, wir beide?
Ja, in dem anderen Podcast haben wir, also in Nudelduft und Spielespaß, haben wir über Flip 7 gesprochen.
Ja, okay.
Und da haben wir jetzt gemerkt, in dem Spieleladen in Rostock gab es das nämlich auch. Und wir haben gesehen, die haben ja wirklich bei Cosmos die Schachtelgröße wenigstens deutlich kleiner gemacht. Weil wir haben es ja damals aus Amerika importiert, weil noch gar keine Lokalisierung angekündigt war. Und da hatten wir so eine richtige Luftikus-Schachtel, die war ja eine Frechheit. Und Cosmos hat es zumindest in eine kleinere Schachtel gepackt. Das ist auch das einzig Positive, was ich zu diesem Spiel sagen werde. Und wir gehen weiter zum nächsten.
Ja, ist richtig so.
Ja, wir gehen weiter zum nächsten. Und ja, ein Spiel, wo ich sagen würde, es ist wahrscheinlich jetzt nicht so sinnvoll darüber zu... Ja, wollen wir darüber sprechen?
Über was denn?
Innovation Ultimate. Wir haben es ja schon mal
wir haben doch schon drüber gesprochen.
Wir haben es schon mal angesprochen. In meiner Top 3 auf Platz 2 aktuell unangefochten. Innovation ist ein geiles, geiles Spiel. Punkt. Fertig aus. Haben wir schon drüber gesprochen. Hört euch gerne die erste Folge sonst
mal. Würde ich jetzt auch nicht drüber sprechen, weil wir haben immer noch nur eine Erweiterung.
Genau. Ich hätte nämlich jetzt auch gesagt, wir haben es jetzt ein paar Mal natürlich im Urlaub gespielt. Aber wir werden darüber dann nochmal sprechen, wenn wir vielleicht nochmal die anderen Erweiterungssets mehr ausprobiert haben. Und sonst zu einer anderen Zeit sicherlich auch nochmal, weil das spielen wir so häufig. Das kann man immer als Backup nehmen, wenn wir zu wenig gespielt haben und dann nochmal eine Runde Innovation irgendwie reingeschoben haben. Jetzt kommen wir zu den Spielen, wo Leute hier abschalten werden, weil sie sagen werden, was besprecht ihr denn für einen Kack?
Und zwar
haben wir das Spiel des Urlaubs gespielt. Superclub.
Oh, der Superclub. Der Superclub. Das ist ein tolles Spiel.
Eieiei, ein Verlag, der gleich schon wieder pleite gegangen ist. warum auch immer.
Hey, ich finde das Spiel wirklich super.
Ja, also, worum geht's in Superclub? Würfeln. Das ist das Einzige, was man hat. Warum haben wir es gespielt?
Der gute Christian
hatte es und hat gesagt, ey, ich habe mir das gekauft, wollen wir das nicht mal anschauen? Wir haben gesagt, ja komm, wir spielen ja wirklich durchweg alles. Wir haben ja auch auf Achse schon mit ihm gespielt und so. Und wir sind ja auch immer offen für neue Spiele, ne? Und auch von Spielen, von denen wir noch nicht so viel gehört haben. Und lass uns das doch mal anschauen. In Nudelduft und Spielespaß hatte ich mal über 11 gesprochen. Das ist ein ganz nettes Manager-Game gewesen, wo ich sagen würde, da waren dafür die Matches nicht so spannend.
Ein Fußball-Manager-Game,
Da waren die Matches nicht so spannend. Der Rest hat mir da aber besser gefallen als bei Superclub. Bei Superclub würde ich sagen, da brauchst du Stimmung am Tisch. Ansonsten brauchst du dieses Spiel nicht auspacken.
Ja, und was machen wir bei Superclub? Wir managen auch unsere Mannschaft. Wir draften unsere Mannschaft, unsere Spieler. Wir trainieren, wir scouten und wir schicken unsere Spieler ins Rennen und kämpfen gegeneinander. Nee, wir kämpfen nicht, wir spielen Fußball gegeneinander.
Wie die Anleitung immer wieder gesagt hat, würfeln. Die Anleitung ist wirklich ich würde nicht sagen eine Frechheit, aber es ist schon krass, dass eine Anleitung, die auf Deutsch verfügbar ist, teilweise Sätze nicht übersetzt hat oder die unter anderem auch einfach mal Copy-Paste in irgendeinen Teil reingeschrieben hat, würfelt und dann liest man weiter und denkt, wieso sollten wir denn jetzt würfeln? War so witzig.
Und das ist zweimal passiert.
Die haben das safe copy paste irgendwo reingezogen.
Ich weiß auch immer noch nicht, warum man da würfeln sollte.
Wir saßen da und haben dann auch aus Spaß einfach gewürfelt und geguckt, was passiert.
Nichts.
Es ist nichts passiert, Spoiler. Die erste Partie hat
Außer die haben vergessen reinzuschreiben, was passiert, wenn man würfelt.
Also wir haben schon mit Schnellstartregeln gespielt und die erste Partie ging dann gleich mal 2,5 Stunden.
Ja, weil wir zu blöd waren. Wir haben das Spiel nicht verstanden.
Moment, das stimmt nicht. Nehme das bitte zurück. Also ich glaube, wir haben das Spiel ein bisschen in die Länge gezögert.
Ja, wir haben es zu ernst genommen, das Spiel. Ja. Wir haben halt richtig gedacht, komm, die schlechten Spieler, die verkaufen wir direkt wieder. Aber irgendwie bekommt man, also man gewinnt das Spiel, wenn man 100 Punkte sammelt am Ende der Saison oder den Supercup gewinnt.
Ja.
Um den Supercup überhaupt spielen zu können, muss man 2 Saisons gewinnen. Und um 100 Punkte sammeln zu können, muss man seine Mannschaft schon so pushen, dass man 70 Sterne hat mit der Mannschaft. Mhm. Und das haben wir irgendwie nicht gecheckt.
Nee, und dann haben wir immer alle Spieler wieder gleich verkauft und es hat ewig keinen gedauert. Also das Spiel hat mich auch ein bisschen geärgert.
Das hat dich gebrochen. Du warst richtig.
Die Spiele werden so entschieden, dass du würfelst gegeneinander. Und das ist tatsächlich sogar ganz lustig, weil dadurch so ein bisschen Stimmung aufkommt.
Ja, aber du hast halt den Grundwert deiner Spieler im Mittelfeld und dann würfelst du noch.
Und dann wird das dazu addiert. Oder
ja.
Eben.
Genau, ja, also es doch. Ist ja nicht nur würfeln, sondern du
es
hast
ist
ja
fast
schon.
Nur würfeln.
Ja, aber wenn du ein starkes Mittelfeld hast, hast du natürlich eine höhere Chance zu gewinnen.
Ja, und das ist so ein bisschen die Schwäche bei dem Game Design, würde ich sagen, gibt es 2 große Schwächen. Einerseits ist das Mittelfeld zu wichtig.
Das ist Quatsch.
Das ist sehr wichtig. Ich habe die zweite Partie gewonnen und das nach einer halben Stunde statt 2,5. Und ich hab voll das Mittelfeld gehabt. Das Spiel ist einfach nur ein Luckfest. Es ist nur glücksabhängig, wie du würfelst, welche Spieler du ziehst beim Scouten, welche Angestellten du ziehst bei der Aufwertungsrunde. Was anderes ist das nicht.
Ja, aber wir hatten sehr, sehr viel Spaß bei
unserer
Partie.
Wir hatten sehr viel Spaß, das stimmt.
Also wir haben wirklich sehr viel gelacht.
Ich würde sagen, die erste Partie, ich würde sagen, Game Design technisch ist da noch viel Luft nach oben. Auch diese Geschichte, dass deine Mannschaft einfach besser wird, je mehr Spieler du hast, ist völlig absurd.
Ja, aber da haben wir schon überlegt, eigentlich müsste man das Haus regeln,
ja,
dass man wirklich die Tabelle nicht nach jeder Saison zurücksetzt, sondern wirklich einfach nur Siege zählen und nicht die Stärke deiner Mannschaft.
Ich weiß nicht. Also wenn du da jetzt mit Hausregeln rangehen willst, ich weiß nicht. Es kommt auf jeden Fall. Ich sag mal, wenn man sich die Grafik des Spiels anguckt, dann denkt man auch, okay, das ist irgendwie aus den 90ern noch stehen geblieben. Gerade das Brett sieht aus wie, weiß ich nicht was. Was wiederum sehr cool ist, ist, dass du so eine Sammelmappe hast, wie damals so mit den Stickern. Da kannst du dann die Spieler reinschieben. Für wen ist das was? Ich kann es dir nicht sagen. Du musst wirklich einfach nur Spaß beim Spiel haben. Du musst wissen, dass das Spiel dich auch völlig verarscht. Also ich erinnere mich an die zweite Partie, die wir da noch hinterhergeschoben haben, wo du in der ersten Runde direkt irgendwie ist noch ein Spieler auf der Bananenschale ausgerutscht. Nee, das war bei Christian. Bei dir ist aber auch irgendwas passiert und plötzlich warst du komplett pleite, hattest überhaupt keine Möglichkeit mehr und wäre das Spiel noch zwei
Stunden
gewesen.
Illegaler Transfer, genau. Ich muss 20 Millionen Strafe zahlen.
Genau, und das Spiel ging tatsächlich nur über zwei Runden, glaube ich. Nee, über drei.
Und ich dürfte in der nächsten Runde nicht scouten.
Ja, genau.
Sowas.
Und Simone war sowas von abgehangen schon da, dass das Spiel dann zum Glück vorbei war, weil ich den Supercup auch noch gewonnen hatte, war ganz gut. Andererseits in der 2,5-Stunden-Partie hatte Simone dann diesen Superclub verloren und hat all ihre Pokale wieder abgeben müssen. Das war so ein Moment, wo ich dachte, oh nee, lass das Spiel doch einfach endlich mal zu Ende gehen. Ich habe doch eh keine Chance.
Und dann hast du fast gewonnen.
Naja, also wenn ich da gewonnen hätte, dann hätte das auch viel über das Spiel noch ausgesagt. Aber ich hätte gewinnen können tatsächlich. Pures Glücksspiel.
Ich fand es wirklich sehr lustig, aber ich kann anerkennen, dass es objektiv ein wirklich schlechtes Spiel ist.
Naja, objektiv kann ja ein Spiel erstmal nur schlecht sein, weil die Regeln scheiße sind, würde
ja,
ich sagen.
Ja, und die Regeln, also
die
das
Regeln
Gameplay
waren scheiße.
Ist nicht so wirklich durchdacht.
Nein, also das war irgendwie nix. Ja, subjektiv kann man sagen, es hat uns einfach überhaupt, also mir nicht gefallen. Das ist einfach.
Also subjektiv muss ich sagen, es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil es hat so einen wahnsinnig riesigen Spaß gemacht.
Das ist
in
so
absurd.
In beiden
Partien, das war so.
Das ist dein Guilty Pleasure.
Ja, aber es war so eine, es war so eine gute Stimmung am
ja,
Tisch.
Natürlich.
Wir haben so gegackert und gelacht.
Ja, es war lustig.
Bei keinem anderen Spiel.
Aber das Spiel war nicht lustig, wir waren lustig. Das Spiel hat einen nur veräppelt.
Ja, aber deswegen sage ich ja, ich kann das ja anerkennen, dass das Spiel objektiv nicht gut ist.
Naja, das heißt
dass
objektiv
das
nicht gut.
Scheiße
das,
ist, aber.
Nein, das ist. Ich glaube,
geil.
Da würde ich. Nee, ich würde da gar nicht auf die Objektivität gehen. Ich würde einfach sagen, subjektiv dürfte es dir nicht gefallen. So.
Ja, ich mag ja noch nicht mal Fußball.
Dass Simone überhaupt wusste, wie viele auf dem Platz stehen, ist ja schon.
Ach komm, also ich kenne schon die Regeln.
Also man hätte sich definitiv beim Spieldesign mehr Mühe geben können, ob es das Balancing ist, ob es aber auch die grafische Gestaltung ist. Alle haben so einen generischen Avatarkopf. Die Namen sind ganz lustig von den Stuff-Leuten. Wie gesagt, auch da ist es super glücksabhängig, wen du da ziehst. Ich sag mal, das Management an sich, wie du jetzt deinen Club aufwertest, das ist so super simpel. Du hast nur drei Möglichkeiten, dann kannst du einen Spieler mehr scouten,
du halt
kriegst mehr
viel,
Einnahmen.
Genau, du hast halt auch super viel Geld zur Verfügung, außer du musst halt alles abgeben gefühlt, weil du einen illegalen Transfer gemacht
also
hast.
Also das Lustigste ist eigentlich, wenn du irgendwie einen Pasch würfelst beim Spiel und nachher kommt raus, ist irgendwas passiert. So, dann ist entweder ein Spieler verletzt oder der war dann nochmal in der Kneipe zechen und kann im nächsten Spiel nicht eingesetzt werden, rutscht auf der Bananenschale aus. So, ich glaube, es sollte klar gewesen sein, was das für ein Spiel ist. Ich fand die Partie auch sehr lustig oder die Partien auch sehr lustig, aber das ist kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das kommt bei mir ins Regal.
Ja, okay, das kann ich ja anerkennen. Ich fand's trotzdem mega.
Ja, okay. Gut, damit ist deine Credibility auch in den Keller gesunken, nachdem ich mich bei Anno 15.3 geoutet habe.
Ja, dann ist das halt, ja, dann ist das mein okay. Guilty Pleasure. Ich kann es akzeptieren.
Ja.
Der Superclub ist mein Guilty Pleasure.
Ist okay. Wir haben am nächsten Tag mit einer Runde Sabika angefangen. Da können wir aber nicht viel zu sagen, weil es wird auch bei der einen Partie bleiben. Und wir haben ja gesagt, wir sprechen nicht über Erstpartien. Hat uns beiden nicht gefallen, deshalb darf es direkt ausziehen. Tut mir leid, wir werden uns dann nicht noch eine Partie reinziehen, damit wir darüber sprechen können.
Genau, es hat uns so wenig gefallen, dass wir gesagt haben, nee. Komm.
Und wir haben ja genug Spiele zum Besprechen.
Muss nicht sein, das muss nicht.
Genau, dann haben wir Castle Combo nochmal gespielt. Auch das haben wir hier zu Genüge schon besprochen.
Genau, super Spiel.
Super Ding. Und dann haben wir natürlich noch mal weiter Citizens of the Spark gespielt. Da sei auf die letzte Folge verwiesen. Ein wunderbares Drafting-Spiel.
Ein wunderbares.
Ich mag's. Ich find's geil. Das ist eins der Überraschungen des Jahres für mich. Wirklich. Ich find's richtig gut. Achso,
ja,
ich dachte, du wolltest was sagen, weil
Achso,
du die Hand gehoben hast.
Ich habe mich gestreckt.
Okay. Kommen wir zu einem Spiel, was mir bisher sehr, sehr, sehr gut gefällt und wo ich sage, das ist frisch, das ist neu, das ist ebenfalls ein Überraschungshit. Ich hätte damit nie gerechnet, denn ich habe es von der Messe mitgenommen. Und wenn man sich die Packung anschaut, sieht es erstmal total knuffig und niedlich aus. Es geht um Kung Fu Fight.
Ach so, das ist das Spiel.
Genau, das ist das Spiel, bei dem es darum geht, dass wir in, ja, also ich, eigentlich ist es worum, so, das Grundbattle der Menschen, sind Katzen besser als Hunde oder nicht? Oder sind Hunde
ja, aber Menschen haben damit nichts zu tun. Wir sind eine Katzencrew und es gibt eine Hundecrew.
Ja, aber einer muss sich entscheiden, dass er die Katzen spielt. Und der eine muss sich entscheiden, dass er die Hunde spielt. Und dann geht's ab in einem klassischen Duellspiel, würde ich sagen.
In drei Arenen gegeneinander. Wir spielen Karten. Wir versuchen, die Arena für uns zu gewinnen. Wir kriegen Siegpunkte. Es gibt noch Spiritpunkte. Das sind so ein bisschen, man könnte eigentlich Lebenspunkte sagen, die man dem anderen noch klauen kann.
Ja.
Und wir kriegen Karten in der Arena, die wir gewinnen. Ja, und versuchen halt entweder mindestens 4 Siegpunkte Abstand zu bekommen zum Gegner und haben dann am Ende der Runde gewonnen. Oder den Gegner auf 0 Spirit-Punkte runterzubringen. Dann haben wir auch gewonnen.
Genau, und das ist eigentlich ziemlich cool, weil es wieder diese verschiedenen Siegbedingungen hat, die ich ja immer ganz gerne mag. Und es ist nicht nur einmal passiert, dass ich mir ziemlich sicher war, dass ich jetzt mit der einen Taktik gewinne, aber dann gleichzeitig die Taktik nicht durchführen konnte und die andere bei der anderen dann so verloren habe, dass ich dann das Spiel tatsächlich komplett verloren hatte, auch wenn ich mir irgendwie sicher war, es zu gewinnen.
Ich habe mich nur wieder gestreckt.
Das Ganze ist ein taiwanesisches Spiel. Also wir haben es auf der Messe geholt. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es hier so groß verfügbar sein sollte. Aber es ist ein Spiel, wo ich sage, guck da mal bei der Messe nach. Das ist ein kleines, schönes Zwei-Personen-Ding. Denn das Interessanteste ist eigentlich, wir haben eine leichte Asymmetrie in den Fraktionen. Ich würde sagen, wenn jeder einmal die Fraktion vorher gespielt hat, dann weiß man auch, worauf man sich einlässt und wo so ein bisschen die Asymmetrie ist. Und ich finde die auch gerade richtig, weil sie gar nicht so krass ist, aber doch krass genug, dass es interessant bleibt und man immer wieder dann die andere Fraktion spielen möchte. Und das Coole ist wirklich, dass wir ja einen Sichtschirm haben, hinter dem wir die Karten ausspielen. Und wir entscheiden uns, an welche Lane spielen wir jetzt eigentlich welche Karten. Wir können auch mehrere Karten in eine Lane spielen, aber der Effekt einer Karte, und jede Karte hat einen coolen Effekt, der ist immer nur bei der obersten quasi aktiv. Mhm.
Und am Anfang können wir auch insgesamt nur 3 Karten ausspielen. Genau. Wenn wir in unseren Spirit-Punkten sinken, dann können wir irgendwann 4 oder 5 Karten sogar ausspielen. Der Gegner dann vielleicht noch nicht. Das kann dann ein Vorteil sein, damit man nicht zu schnell abgehangen wird.
Kleiner Catch-up-Mechanismus.
Und das ist dann kann ganz schön spannend sein, auf was der Gegner so geht.
Ja, und das Coole ist aber auch nicht nur, dass wir die Lane dann nachher vielleicht gewinnen, sondern wir bekommen dann auch den Bonus, der da noch liegt. Denn am Anfang werden vor dem Kampf 3 Karten in jede Lane eine reingelegt und da können Sachen drin sein wie dauerhafte Effekte. Wir bekommen noch einen Angriffspunkt, den wir immer mehr verteilen können als Token irgendwo. Wir bekommen neue Mitstreiterinnen für uns in unsere Hand. Wir bekommen vielleicht auch einen Bonus bei der einen Leiste oder ja, sonstiges. Und das Interessante ist auch, die Karten, die wir ausgespielt haben, sind auch erstmal weg. Die können wir in der nächsten Runde nicht einsetzen. Wir können sie erst wieder einsetzen, wenn wir sie mithilfe eines der 3 Food Tokens, die wir haben, und einer Karte wieder alle zurück auf die Hand nehmen können.
Mit dem Koch.
Genau, und so können wir auch so ein bisschen antizipieren, was der andere jetzt vielleicht noch auf der Hand haben könnte, weil so viele Karten sind es ja auch nicht. Und ich muss sagen, also ich finde sowohl das Design sieht richtig cool aus. Ich finde das Konzept irgendwie frisch. Ich finde, das ist so ein locker leichtes Spiel mit doch taktischer Tiefe. Ich habe bisher, glaube ich, nicht einmal gewonnen. Oder? Habe ich gewonnen? Sag mal, habe ich gewonnen? Ja, ich habe gewonnen.
Einmal über die Siegpunkte.
Ja, sehr cool, genau. Und das finde ich total spannend, dass das Spiel auch so viel taktische Tiefe dann noch in dieser Leichtigkeit bietet. Dauert auch nur so 20 Minuten, würde ich sagen. Und ist ein Duellspiel, was man sich definitiv anschauen könnte.
Ja, ich finde es nett. Also für mich hat es jetzt noch nicht irgendwie so den Hype ausgelöst, aber es ist nett bisher. Ja.
Also ich
weiß halt nicht, ob es sich hält.
Ich glaube erstmal schon. Was ich cool finde bei dem Spiel ist, dass es auch gegen Ende immer spannender wird, weil ja mehr Karten gespielt werden können. Ja, das finde ich ganz interessant, weil ja vielleicht durch die eine Bedingung vielleicht ja mehr Karten gespielt werden können.
Mhm. Ja, doch, das auf jeden Fall.
Achso. Ja. So. Unangenehme Pause wegen Trinken. Gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Und wir haben Instinct. ein kleines, zwei Personen, man könnte sagen, Rasterspiel, bei dem wir die gleichen Kreaturen auf der, in unserem Stapel haben. Wir ziehen immer drei davon auf unsere Hans. Hand. Jeder hat andere Siegbedingungen, beziehungsweise Punktebedingungen. Und wir spielen dann gleichzeitig, wählen wir eine Karte aus. Derjenige mit der höheren Zahl legt sie in die Mitte und der andere darf dann auch noch hinlegen.
Und wir machen da so ein 4x4-Raster und versuchen unsere Karten an die richtigen Positionen beziehungsweise neben die richtigen anderen Karten zu bekommen. Und es gibt noch ein paar Sonderkarten. Mit dem Hirsch kann man so nach dem Motto das total verrückte Labyrinth eine Reihe verschieben. Mit dem Waschbären kann man eine einzelne Karte verschieben und mit der Schlange kann man quasi die Karte des Gegners canceln und wirft die einfach ab.
Genau.
Und es ist ein solides Spiel, würde ich mal sagen. Es ist nicht sehr spannend. Es hat sich schnell ausgespielt, würde ich sagen, bei uns zumindest. Ich fand, die erste Partie war eigentlich ganz, ganz interessant.
Mhm.
Und dann hat es stark nachgelassen. Also dann war der Witz eigentlich schon so ein bisschen raus irgendwie.
Hat natürlich auch eine Optik, mit der die Leute irgendwie reinzieht. Ne? Also es hat so richtig interessante Schwarz-Weiß-Optik.
Aber es sind zwei Spinnen dabei, die finde ich wirklich sehr ekelhaft.
Ja, das muss man also es gibt ja viele Leute mit Arachnophobie und das muss man vorher wissen. Ne? Also das ist wirklich eine sehr detaillierte Spinne, die da drin ist.
Ja, die finde ich wirklich schlimm. Also ich mag die nicht, manchmal kriege ich Gänsehaut, wenn ich die angucke.
Ja, kann ich verstehen. Also wir haben es jetzt 4-mal gespielt. Für mich ist das Ding aber auch jetzt durch. Also ich brauche es jetzt nicht mehr. Ich finde, das ist ein nettes Ding. Man macht jetzt...
Ja, man macht da was falsch. Nein, ich weiß nicht.
Holt euch lieber Kung Fu Fight, denke ich mir dann. Also,
ja, aber es ist eine kleine Schachtel. Es ist schnell gespielt. Es ist schnell gelernt. Aber
auch schnell vergessen.
Halt, also, genau, es ist halt schnell der Witz raus irgendwie.
Also ich würde wetten, wenn uns jetzt nächstes Jahr noch jemand auf Instinct anspricht, dann haben wir nur noch ganz vage vor Augen, was das eigentlich für ein Spiel ist. Weil es wenig so komplett Neues macht oder... Also es geht auch so schnell und die Bedingungen, wie man Punkte macht, sind dann auch irgendwie auserzählt nach ein paar Partien. Da steckt für mich nicht dieser Wiederspielreiz drin, den ich irgendwie bei so Zwei-Personen-Dingern auch gerne haben möchte.
Mhm.
Ich finde, das ist ein okayes Ding. Kann man machen, aber das würde auch nicht wehtun, wenn man das jetzt nicht kennengelernt hätte.
Ja, genau. Es tut nicht weh, es kennenzulernen. Es tut auch nicht weh, es zu verpassen.
Würde ich auch sagen. Also es ist okay. Aber viel mehr würde ich sagen, ist es jetzt auch nicht. Und da kommen wir, wäre ich fast in die falsche Region hier gegangen, weil wir die Spiele hier mehrfach gespielt haben. Ich muss jetzt erstmal hier wieder sortieren. Und ich habe auch falsch sortiert, sehe ich gerade. Au, Backe! Jetzt haben wir ein Spiel eingeschoben, was völlig falsch war. Naja. Gehen wir zum letzten Titel für heute, würde ich sagen.
Mhm.
Und zwar ist das Moorland von Deepprint Games.
Moorland,
Moorland ist eine Art Puzzlespiel, könnte man sagen. Ne?
Ja, es ist nicht nur eine Art Puzzlespiel. Ich finde, es ist ziemlich ein Puzzlespiel. Wir müssen ein Moor aufbauen. Und müssen in jeder Runde eine Karte auswählen. Die müssen wir aber noch nicht direkt in unser Moor einpuzzeln. Wir wählen die quasi aus, können die erstmal auf die Halde legen und bekommen dann noch Pflanzenressourcen. Mhm. Also verschiedene Pflanzen, die können wir auf unser Board puzzeln. Da steht dann immer hier, also wir haben auf jedem Boardplatz 6 Felder zur Verfügung, können dann 1 bis 3 Ressourcen von einer bestimmten Pflanze da platzieren.
Oh, jetzt setzt sie sich um, das wird jetzt laut.
Ja, das war unklug. Das war laut. Und müssen halt eben die Pflanzen dann ausgeben, um die Karten in unser Moor einzupuzzeln. Die Pflanzen schwimmen dann in unserem Moor und können dann für andere Karten verwendet werden. Es ist sehr schwer, sich das irgendwie vorzustellen.
Ja, es ist auch gar nicht so einfach zu spielen. Da kommen wir nämlich direkt zum Punkt.
Ja, es ist gar nicht so einfach zu spielen. Man muss sehr gut planen, wann man welche Ressourcen wo zur Verfügung hat.
Mhm.
Manchmal darf man die Ressourcen auch nicht behalten, sondern muss die abwerfen oder fest verankert quasi einpflanzen. Und es fehlen einem immer die Ressourcen, die
natürlich
man gerade braucht.
Es ist, finde ich, ein Spiel, wo ich sagen würde, Die Einstiegshürde ist gar nicht so groß, aber es ist doch kompliziert im Spiel an sich. Ich habe das Gefühl, vielleicht scheitert das Spiel auch so ein bisschen daran, dass es für die Zielgruppe, für die das Spiel eigentlich wäre, dann doch in sich zu strategisch ist.
Es ist schon schwierig, ne? Es ist nicht easy, das Puzzeln hinzukriegen. Also das Puzzeln an sich schon, aber es ist gar nicht so leicht, viele Punkte zu kriegen.
Ich glaube, es ist frustrierend. Also ich fand es in der ersten Partie nämlich auch so ein bisschen frustrierend. In der zweiten habe ich es dann deutlich besser geschafft. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wer kauft sich dieses Spiel, hätte ich jetzt gesagt, das sind ja eher wenig die VielspielerInnen, sondern das sind ja vielleicht wirklich Leute, die sagen, oh, das Cover sieht cool aus, weil, muss man sagen, Annika Heller macht immer großartige Arbeit, auch beim Cover. Und das Spiel an sich hat auch ein ganz cooles Feeling. Also man hat wirklich auch so ein bisschen das Gefühl, so ein Moor aufzubauen, auch wenn es irgendwie abstrakt ist. Aber das ist eigentlich ganz cool und dennoch habe ich manchmal das Gefühl gehabt, es steht sich so durch diese, durch die strategische Tiefe ein bisschen selber im Weg, weil es dann für diese Art von Spiel vielleicht doch ein bisschen zu kopflastig ist. Ich weiß es nicht.
Ja, es ist schwierig.
Ja.
Es ist schwierig. Wir müssen auch, ich finde das Punkten ist gar nicht so leicht im Kopf zu behalten. Also ich habe das ganze Spiel eigentlich immer drauf geachtet, dass ich es wirklich hinkriege, dass alles miteinander verbunden ist. Dafür kriegt man später Punkte, wenn man quasi so eine lange Strecke durch sein Moor fahren kann oder fließen kann. Man kriegt aber auch noch Punkte für Insekten, für doppelte Tiere, für unterschiedliche Tiere, für Wassertoken. Und ich finde, das sind sehr, sehr, sehr viele Wertungsmöglichkeiten, die man gar nicht so krass berücksichtigen kann. Mhm. Also man muss sich eigentlich auf eins so ein bisschen fokussieren. Was ist mein Ziel? Und mein Ziel war es immer, eine möglichst fließende Strecke hinzubekommen, weil das auch das Ausspielen erleichtert. Wenn ich nämlich eine fließende Strecke habe und ich da jetzt rote Blumen schwimmen habe, dann kann ich die für andere Stellen auch verwenden. Das kann man sich wirklich ein bisschen schwer vorstellen, finde ich, also mit der Erklärung. Aber das erleichtert das. Das verhindert halt aber so ein bisschen, dass ich bei diesen Tieren viele Punkte bekomme, weil dann achte ich da überhaupt nicht drauf, welches Tier jetzt auf der Karte ist, sondern gucke halt, welche Karte brauche ich.
Also ich finde es total schwer, das so im Voraus zu planen, welche Karte kann ich in 3 Zügen bauen, weil dadurch fehlt mir so ein bisschen die Planungssicherheit, weil ich ja auch nicht weiß, welche Blumen sind denn oder welche Pflanzen sind denn beim nächsten Mal aktiv. Ich finde, das ist kein schlechtes Spiel.
Nee, mir hat es auch gefallen.
Also gefallen würde ich jetzt sagen, so weit würde ich bei mir nicht gehen. Also ich finde nicht, dass ich sagen würde, okay, wenn du jetzt sagen würdest, lass mal Moorland spielen, würde ich sagen, weiß ich nicht. Ich finde es aber trotzdem ganz klug gemacht tatsächlich. Also es gefällt mir persönlich einfach nur nicht, weil ich dann in dem Genre, glaube ich, Sachen eher spielen würde, wie ein Framework oder sonstiges. Mir ist das dann doch ein bisschen zu kopflastig, glaube ich.
Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, aber auch ein bisschen eingeschränkt, weil es, wie gesagt, ein bisschen, also sehr schwer ist, das alles zu berücksichtigen beim Puzzeln.
Ja, das geht, aber ich finde das nicht so schlimm, aber ich finde dieses Vorplan und so, ich glaube, dass das Spiel für die Leute, die sagen, oh, Moorland, das klingt ja cool, ne? Also ich stelle mir da auch wirklich eine Familie vor, die sagt, oh, das sieht ja interessant aus, Cover sieht interessant aus, irgendwie man puzzelt ein bisschen was, okay, dass man da schnell frustriert sein kann. Also wenn wir schon in der ersten Partie überlegen, oh, hätte ich ja viel besser spielen können, dann glaube ich, dass das bei der Zielgruppe vielleicht so ein bisschen so ein Hindernis sein könnte.
Ich finde,
ne?
Das ist sehr, sehr unintuitiv.
Also für mich ist es auch ein Hindernis. Also ich denke mir so, wenn ich so ein Spiel spielen will, ist es mir doch ein bisschen zu, wie soll man sagen, rustikal, ruppig in der Strategie.
Ja, man muss halt wirklich gut vorplanen und überlegen, was man da braucht. Und wenn du dann die falsche Karte genommen hast, dann wirst du knallhart bestraft.
Ja.
Also es ist schon hart, finde ich.
Ja.
Dann hast du keine Chance.
Nee, von daher, Moorland, okay, hat man jetzt mal gespielt, aber ich
fand es nicht schlecht, aber ich bräuchte es auch nicht. Ja. Ich würde es mitspielen, aber ich würde es mir nicht kaufen.
Ja, sehr gut. Okay, Dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt direkt wieder nach vorne zum Spielen. Heute kommen vielleicht noch ein paar Spiele an, wer weiß. Ach, ich freue mich. Wir haben noch ein paar Tage Urlaub und wir werden euch natürlich auf den Rest auch mitnehmen. Es gibt noch ein paar ganz feine Titel. Sniper Elite haben wir jetzt tatsächlich noch nicht geschafft, weil wir in der chronologischen Reihenfolge noch nicht da waren. Aber beim nächsten Mal könnt ihr euch auf das Spiel des Urlaubs freuen.
Trio,
ja. Denn das haben wir wirklich ein paar Mal gespielt. Und ja, wir werden euch auch was zu Seven Wonders Duell der Herr der Ringe erzählen. Und Sniper Elite wird natürlich nachgeliefert. Das ist ja klar. Wir haben hier noch ein paar Titel. Und ich würde einfach sagen, schaltet einfach bei der nächsten Folge wieder ein. Nächste Woche hören wir uns wieder. Falls ihr Anregungen, Wünsche, Kommentare habt, dann schreibt uns gerne über Instagram, über Mail. Alles in der Beschreibung verlinkt. Und bewertet uns gerne.
Ja, gerne.
Wir würden uns natürlich sehr freuen. Und ansonsten, wir sind in einem Prozess. Wenn ihr sagt, hier, das und das gefällt mir nicht, schreibt doch erstmal.
Und dazu dann aber auch, wir haben ja jetzt ein paar Folgen vorproduziert.
Ja. Ne?
Also wenn ihr Feedback an uns habt und wir sagen, ach, das nehmen wir an, das wollen wir so umsetzen. Also annehmen werden wir es ja auf jeden Fall. Aber mit der Umsetzung könnte es dann noch so ein bisschen dauern. Also nehmt das dann nicht persönlich, dass wir dann irgendwie sagen, boah, nee, ignorieren wir jetzt voll.
Ja, ja, ja.
Ne, wir sind ein paar Folgen vor euch. Und
ein paar ist gut. Also zu dem Zeitpunkt jetzt sind es wahrscheinlich 7 oder 8 Folgen.
Also zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge jetzt aufnehmen, ist gerade Folge 3 rausgekommen.
Ja, also ne, gibt uns ein bisschen Zeit. Das Podcast ist ja auch immer ein Prozess. Aber wir freuen uns trotzdem, wenn ihr uns schreibt. Und vielleicht auch, wenn ihr irgendeins der Spiele schon gespielt habt und sagt, ey, ich stimme euch da voll zu oder nein, ich kann euch da nicht nachvollziehen. Gerne mal eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns so wirklich über alles. Und bis dahin würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche.
Tschüss.
Ciao.